Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Public Sector Insider im neuen Jahr. Mein Name ist Tanja Clement und wie gewohnt habe ich heute natürlich wieder drei spannende Themen aus dem öffentlichen Dienst für Sie im Gepäck. Mit dem ehemaligen Bürgermeister von Wenningsen, Christoph Meinecke, sprechen wir über die Nutzung von Social Media. Außerdem kommentieren wir die leider nicht so digitale deutsche Impfstrategie und wir schauen uns näher an, wie Städte resilienter werden können. Christoph Meinecke war Bürgermeister in Wenningsen. Seinen damaligen Wahlerfolg verdankt er unter anderem den sozialen Medien. Warum er gerade die heute nur noch ungern nutzt, erzählt er meinem Kollegen Matthias Lorenz.
Hallo Herr Meinecke, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Lorenz, vielen Dank.
Herr Meinecke, Sie waren bis November Bürgermeister der Gemeinde Wenningsen in Niedersachsen. Nachdem Sie schon in Ihrem ersten Wahlkampf im Jahr 2006 erfolgreich auf Social Media gesetzt hatten, hat sich im Verlauf Ihrer Amtszeit Ihr Blick auf die sozialen Medien dann doch deutlich gewandelt. Wie kam es dazu?
Das war tatsächlich ein sowohl spannender als auch ernüchternder Prozess, dass der Blick auf Social Media und die Arbeit mit Social Media sich in rund 15 Jahren so deutlich gewandelt hat. Der Ausgangspunkt war, dass ich junger Bürgermeisterkandidat war, 27 Jahre alt, gerade das Studium beendet und bei mir zu Hause Bürgermeister werden wollte in Wenningsen am Deister. Und 2006 dieses Thema Online-Wahlkampf eigentlich weder bei den Parteien noch groß in der Gesellschaft eine Rolle spielte. Der ganz weltweit bekannte Obama-Wahlkampf, der dann ja auch so den Blick auf Social Media gelenkt hat, war erst später. Und 2006 war das alles noch in so einem experimentellen Stadium. Ich hatte damals aber als doch recht junger Kandidat viel mit den damaligen Messengern, zum Beispiel ICQ, gearbeitet oder auch Plattformen wie kiezkollegen.de, SchülerVZ, StudiVZ, die mittlerweile alle schon in die ewigen Jagdgründe des Internets eingegangen sind. Das funktionierte aber doch recht erfolgreich, weil man zielgenau mit den einzelnen Menschen und Gruppen kommunizieren konnte, gerade mit jüngeren Menschen über Schüler- und StudiVZ, und auf der anderen Seite auch eine große Reichweite erhalten hat bei all denjenigen, die damals schon mit dabei waren. Und das waren auch damals nicht wenige. Als ich dann ins Amt kam, merkte ich aber, okay, man muss die Kanäle jetzt nochmal anders aufbauen, anders skalieren. Hatte dann auch meinen eigenen Bürgermeisterblog eingeführt. Aber der große Bruch kam eigentlich, als diese kleinen Plattformen, vielfach auch deutsche experimentelle Plattformen wie kiezkollegen.de, eingestellt worden sind und letztendlich alles so Facebook, Twitter, später Instagram untergeordnet wurde. Als man merkte, hier kommen Plattformen mit großer Marktmacht, mit großer Dominanz. Entweder man ist dabei oder man ist von ganzen Kommunikationssträngen tatsächlich ausgeschlossen. Und das hat auch dazu geführt, dass in den zurückliegenden Jahren ja immer stärker in den sozialen Medien polarisiert wurde. Man auf der einen Seite zwar viele positive Effekte erhalten hat, gerade Möglichkeiten der Kommunikation, die es vorher nicht gegeben hat, auch Möglichkeiten der Diskussion, des gemeinsamen Erarbeitens von Themen, aber auch immer stärker Blasenbildung, Hate Speech, auch eben das Nicht-Erreichen von Menschen mit Daten und Fakten, sondern letztendlich nur noch das Herumwabern einzelner Blasen. Und deshalb hat das doch bei mir dazu geführt, dass ich vom begeisterten Social-Media-Politiker eher zum Social-Media-Kritiker, will ich gar nicht sagen, weil es doch positive Effekte hat, aber zumindest zum Skeptiker avanciert bin.
Inwiefern haben denn dann die sozialen Medien auch in diesem Wandel, den Sie gerade beschrieben haben, inwiefern hat Sie das denn in Ihrer Arbeit, in Ihrem Mandat, aber vielleicht auch Sie persönlich dann verändert?
Also dem Aufstieg der sozialen Medien in den zurückliegenden Jahren sind ja auch unterschiedliche Arten der Art, wie wir technisch kommunizieren, begleitend quasi mit einhergegangen. Also als ich ins Amt kam, fing gerade so dieses Thema iPhone an. Mittlerweile ist das Smartphone das wohl allumfassendste Werkzeug, was wir haben. Vom Fotografieren, E-Mailen, Chatten, Social Media, Gesundheitsdaten, die das iPhone oder das Smartphone erhebt. Also es ist ja tatsächlich so, dass das Digitale sowohl in unserer persönlichen Kommunikation als auch die Rolle des Technischen, des Digitalen, wirklich raumgreifend in Gesellschaft und im Bereich des Persönlichen geworden ist. Und was mich doch deutlich verändert hat, war, dass es bei Social Media irgendwann kein Abschalten mehr gab. Allein dadurch, dass eben vom reinen Desktop-Betrieb am Computer, den man runterfahren kann, das iPhone immer allgegenwärtig war. Und selbst wenn man die Apps wie zum Beispiel Facebook oder Messenger oder Instagram nicht geöffnet hat, trotzdem Nachrichten bekam, bis man sie aktiv abgeschaltet hat, dass man in großen Krisen, wie jetzt zum Beispiel bei Corona, die man als Bürgermeister verantwortlich vor Ort mit begleiten, mit Steuern oder Krisen letztendlich auch mit bekämpfen musste, dass es auch da kein Abschalten gab, dass nachts erboste WhatsApp-Nachrichten kamen von Bürgern, die meine Handynummer hatten, besorgte Nachrichten von Wirtschaftsunternehmen, die um ihre Existenz bangten. Und so ist es tatsächlich so, dass die gesamte Orchestrierung des Digitalen auch dazu führt, dass wir im Amt uns verändern und einem permanenten Stress ausgesetzt sind. Und dieser digitale Stress, egal wie aktiv man die Social-Media-Kanäle bedient oder auch nur verfolgt, dieser digitale Stress führt eben auch dazu, dass wir das Amt anders wahrnehmen, dass man hektischer agiert, dass man kurzfristiger agiert. Ich will nicht sagen, dass man kopflos agiert, aber es führt doch dazu, dass man immer mehr vom Gestalter zum Getriebenen wird.
Wenn Sie diese Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, jetzt alle nochmal, wenn Sie nochmal über diese Dinge nachdenken, was würden Sie denn dann anderen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in Bezug auf die Nutzung von Social Media raten? So wie ich das verstanden habe, empfehlen würden Sie sie ja an sich schon.
Also ohne Social Media geht es ja heute gar nicht mehr. Wenn ich meinen ersten Wahlkampf 2006 mit meinem Nachfolgewahlkampf in Anführungszeichen vergleiche, also mit dem, was 5 Kandidatinnen und Kandidaten digital auf die Beine gestellt haben, um Bürgermeisterin oder Bürgermeister von Wenigsen zu werden. Ich selber bin ja nicht mehr angetreten, weil ich mich anderen Dingen widmen wollte. Aber wenn ich sehe, wie professionell der Social-Media-Wahlkampf mittlerweile geführt wird, welche Art von Team man braucht, dass man mittlerweile nicht nur mit Meldungen, Tweets und Fotos, sondern mit Filmen agiert, dass die Reizreaktionsgeschwindigkeit deutlich höher geworden ist, dann kann man gar nicht mehr ohne Social Media. Muss man auch nicht, denn Social Media hat zweifelsohne große Vorteile. Gerade wenn man sieht, wie sich auch das Kommunikationsverhalten vor Ort verändert, dass wir einem leider drastischen Sterben von Regionalzeitungen, von Tageszeitungen ausgesetzt sind, dass Kommunikation über Social Media in gewissen Gruppen und Gesellschaften und auch Vereinen eine tragende Rolle spielt. Also da ist es schon wichtig, als Kommunalpolitikerin und Kommunalpolitiker das Ohr auf der Schiene zu haben, transparent Informationen zu teilen, auch ganz viel Erklärungsbedarf abzuarbeiten, weil Kommunalpolitik doch vielfach aus Erklären besteht. Social Media finde ich schon wichtig, aber genauso wichtig ist es im persönlichen Umgang damit als Amtsträger, sei es haupt- oder ehrenamtlich, klare Grenzen zu setzen, das Smartphone zu gewissen Zeiten dann eben auch auszuschalten, sofern es geht. Als Bürgermeister muss man ja trotzdem erreichbar sein, falls nachts um 3 das Rathaus abbrennt oder ähnliches. Aber dass man doch seiner eigenen Social-Media-Nutzung deutlich kritischer gegenübersteht, dass man tatsächlich auch Grenzen definiert, wo man sagt, so, hier ist Schluss, sowohl was das Inhaltliche angeht, als auch beispielsweise, was die Art der persönlichen Information angeht. Ich würde zum Beispiel nie in der Politik Bilder von oder die in die Privatsphäre hineingehen, in den Bereich der Familie oder ähnliches teilen. Dass man sich da einfach klare Grenzen setzt, das finde ich unheimlich wichtig. Das andere ist, dass man, auch wenn man Grenzen hat, natürlich offen, ehrlich und auch offensiv kommunizieren kann als Kommunalpolitiker. Aber ich finde gerade das wichtig, wenn man dann auch eben andere Bereiche hat, wo man sagt, nein, hier spielt das eben keine Rolle. Hier ist es mir wichtig, beispielsweise persönlich zu kommunizieren, in Bürgerversammlungen zu gehen oder ähnliches.
Vielen Dank, Herr Meinecke, für das Gespräch.
Gerne.
Krise und Social Media, das ist eine, sagen wir mal, interessante Mischung. Eines der Top-Themen aktuell, die Corona-Impfung. Die wollten wir uns auch mal genauer anschauen. Denn auch wenn man die Kontroverse um die Impfgegner außer Acht lässt, liegt einiges im Argen. Die digitale Impfmisere kommentiert Dorothee Frank. Sprecher ist Tim Rotthaus.
Wie digitalisiert Deutschland ist, zeigt sich daran, was passiert, wenn die Welt plötzlich Digitalisierung einfordert. Stichwort Corona. Europa forderte digitale Nachweise. Viele Länder schufen entsprechende Infrastrukturen. In Belgien erhält beispielsweise jeder Neugeimpfte, auch Ausländer, zur Impfung eine elektronische ID, um den gesamten Prozess zu digitalisieren. Doch reden wir über Deutschland. Zu Ihrer Impfung müssen Sie alle Seiten im Anhang einseitig ausgedruckt und handschriftlich ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. Bitte den Anamnese- und Einwilligungsbogen in zweifacher Ausfertigung. Schrieben Impfzentren vor den Terminen. Wobei man dann vor Ort direkt die Hälfte der Unterlagen wieder zurückbekommt. Für die eigenen Akten. Was für eigene Akten? Sollen alle Bürger nun Aktenordner in ihre Schränke stellen, in denen ihr Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Impfung von ihnen selbst persönlich beurteilt festgehalten wird? Und warum überhaupt analog mitbringen? Wäre es für alle Beteiligten nicht einfacher, wenn die Formulare online ausgefüllt werden, das erfolgreiche Ausfüllen einen QR-Code generiert und dieser dann in den Impfzentren oder beim Arzt ausgelesen wird? Jeder Bürger könnte sogar anhand einer elektronischen ID alle Anamnesebögen und elektronischen Einwilligungen speichern und hätte sie tatsächlich in den Akten. Dort ließen sich sogar Impfnebenwirkungen eintragen, was für zukünftige Impftermine anhand der Verfügbarkeit von Impfstoffen interessant wäre. Alles elektronisch mit Nachricht per Mail oder SMS. Der zweite Part des digitalen Trauerspiels beginnt mit dem Impfnachweis. Der analoge gelbe Impfausweis für Menschen ist weder fälschungssicher, noch enthält er eindeutig überprüfbare Kriterien wie etwa ein Passbild oder Fingerabdrücke. Die EU schuf deshalb den digitalen Impfnachweis. Ein QR-Code, der in entsprechenden Apps gespeichert und ausgelesen werden kann. Nur muss dann auch der Weg hin zu diesem QR-Code betrachtet werden. Einige Hausärzte stellen diesen aus, die meisten lokalen Impfzentren allerdings nicht. Stattdessen erhält der Geimpfte den Aufkleber mit Datum und Unterschrift in seinem gelben Impfausweis. Mit diesem wird dann zunächst in Apotheke gegangen, um dort das digitale Covid-Zertifikat der EU ausgedruckt in die Hand zu bekommen. Dabei ginge es mit der Digitalisierung wesentlich sicherer. Auf der Seite des Bundesministeriums des Inneren lernt der Bürger, ihr Personalausweis ist mit einem Chip ausgestattet. Dadurch können Sie Ihren Ausweis auch online verwenden. Was spricht nun dagegen, den Chip für ein digitales Impfzertifikat zu nutzen? Dann erhält man mit seiner sicheren digitalen Identität alle Unterlagen online und kann diese direkt in die App einlesen oder ausdrucken. Es fehlt schließlich nicht an der Infrastruktur, wie die Krankenkassenkarte beweist. Zur Not könnte auch das digitale Impfzertifikat auf der Krankenkassenkarte gespeichert werden und diese liest dann der Hausarzt aus, um ein ausgedrucktes EU-Zertifikat zu geben. Nach mittlerweile 2 Jahren Corona dürfte es nicht an Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten fehlen. Eigentlich.
Nicht erst seit Corona boomt der Onlinehandel. Darunter leiden vor allem die Innenstädte. Leerstehende Ladengeschäfte, ganze Kaufhäuser werden heute nicht mehr genutzt. Das prägt mehr und mehr das Bild der einstig so vollen und lebhaften Einkaufsstraßen. Wie Innenstädte modern und neu genutzt werden können und dabei auch resilienter werden, hat sich meine Kollegin Molin Jakobson genauer angeschaut.
Innenstädte sind im Wandel. Darin waren sich alle Experten der Diskussionsrunde Resilientere Innenstädte Lehren aus dem Jahr 2021 auf dem ersten Digitalkongress neuestadt.org einig. Und Konsens herrschte auch darüber, dass Nutzungsmischung ein wichtiges Mittel sei, um Innenstädte resilienter zu gestalten. Kleinteilige Strukturen können demnach eher das Kriterium der kurzen Wege erfüllen und sind in Krisenzeiten weniger anfällig dafür, ihre Umgebung mit in den Abwärtstrend zu ziehen. Andrea Gebhardt, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, meinte hierzu:
Ich glaube, diese Nutzungsmischung, von der er auch gesprochen hat, ist wichtig. Es muss wirklich Stadt sein. Es muss eine Stadt sein, in der man auch wohnen kann, in der Kinder aufwachsen können. Es muss eine Stadt sein, wo man einkaufen kann, wo man sich bilden kann und wo man arbeiten kann. Die Charta von Leipzig zeigt es uns in eindrücklicher Art und Weise, aber es ist noch nicht überall umsetzbar.
Damit Kommunen eigenständig Nutzungsmischung in ihren Stadtzentren umsetzen können, plädiert Hilmar von Lojewski, Dezernent für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr beim Deutschen Städtetag dafür, ihnen auch die entsprechenden Instrumente und Freiheiten zu geben.
Wir müssen interventionsfähig sein, also nicht nur in die Lage versetzt werden, Leerständen zu begegnen, sondern wo nötig, und dafür haben wir auch schon schöne Beispiele, auch Flächen oder Gebäude anzukaufen, anzuentwickeln und wieder in den immobilienwirtschaftlichen Verwertungskreislauf zu bringen. Das bedeutet zum Beispiel, wie in meiner Heimatstadt Lübeck, tatsächlich die ganz große Nummer zu drehen und einen Karstadt zu kaufen und ein großes Bildungszentrum dort einzurichten. Das bedeutet, wie zum Beispiel in Siegen, Kaufhäuser durch die lokale Immobilienwirtschaft anzuentwickeln, weiterzuentwickeln und für die Universität zu nutzen, Nutzung also in die Stadt zu bringen. Und das bedeutet für die Städte auch immobilienwirtschaftlich handlungsfähig zu sein. Und das bedeutet wiederum auch ein bisschen Kleingeld in die Hand nehmen zu können, um intervenieren zu können.
Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer vom Zentralen Immobilienausschuss, sieht Nutzungsmischung allerdings nicht nur als Aufgabe der Kommunen.
Es müssen alle mit ins Boot. Das Vorkaufsrecht für Kommunen sollte wirklich die Ultima Ratio sein. Wenn es nicht anders geht, ja, dann sollten Kommunen Immobilien betreiben, ja, dann sollten Kommunen Immobilien erwerben. Aber viel intelligenter ist es, alle an einen Tisch zu holen, private Investoren, private Nutzer zu finden, das Planungsrecht so anzugleichen, dass eine schnelle Folgenutzung beispielsweise einer alten Kaufhausimmobilie möglich ist. Da gibt es gute Beispiele in der Stadt. Es muss nicht immer die Stadt, es muss nicht immer der Staat sein, der handelt, sondern ganz im Gegenteil, wenn alle an einen Tisch kommen, dann wird man eine gute Lösung finden.
Es muss also schnell und einfach gehen. Schnell müssen neue Gesetze verabschiedet werden, die unsere Innenstädte zukunftsfähig machen und dabei die jeweilige Situation vor Ort in den Blick nehmen. Oder um es mit den Worten von Karin Beckmann, Referatsleiterin des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung zu sagen:
Ich glaube, dass es sicherlich richtig ist, was Planungsverfahren oder auch rechtliche Unsicherheiten angeht, dass da Vereinfachungen stattfinden müssen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch appellieren, sich schon auch gründlich mit der Situation der Stadt zu beschäftigen. Wir müssen, glaube ich, ganz viel auch gucken, was braucht man tatsächlich an Bürokratieabbau, um dieses Innenstadtthema besser entwickeln zu können und kurzfristig und auch längerfristig dort Entwicklungen zu schaffen, die Innenstadt auch verändern und resilienter machen. Aber so lange müssen wir sicherlich die Kommunen erstmal in die Lage versetzen, dass sie mit den aktuellen Hürden umgehen können und ihnen Unterstützung dabei geben, dass sie eben mit, sei es Vergaberecht, sei es Bauordnung, sei es Eigentumsverhältnisse, also zum Beispiel diese Verhandlungen mit internationalen Investoren, deren die Gebäude gehören, dass sie das bewältigen können.
Das war's auch schon wieder für heute. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.